SWR Kultur Gespräch
mit Christina Hartauer und mit Tupoka Ogette. Hallo Tupoka, schön, dass wir uns heute sprechen.
Hallo.
Tupoka, du bist wahrscheinlich die bekannteste Antirassismus-Trainerin und Aktivistin im deutschsprachigen Raum. Dazu hast du eine Theorie entwickelt, die geht so: Weiße Menschen, die ihre Privilegien nicht hinterfragen und die abstreiten, dass Rassismus in unserer Gesellschaft ein strukturelles Problem ist, die leben im Happy Land, so nennst du das. Und du setzt dem ein Ziel entgegen, nämlich Happy Land verlassen, rassismuskritisch denken und Machtstrukturen hinterfragen. Wie das geht, das zeigst du auch in deinem erfolgreichen Handbuch Exit Racism. Und sehr persönlich ist dein neues Buch, das dieses Jahr erschienen ist. Es heißt Trotzdem zu Hause. Das ist ein Buch über dich und dein Leben. Und du beginnst mit einer Metapher, nämlich mit dem Kaleidoskop. Das kennt sicher jeder von uns. Wenn man durch ein Kaleidoskop schaut, dann sieht man die Welt quasi bruchstückhaft. Man nimmt sie anders wahr, bruchstückhaft, aber eben in neuen, bunten Mustern. Gibt es ein Bruchstück aus deinem Leben, das dich dazu motiviert hat, ein so persönliches Buch über dein Leben zu schreiben?
Ja, also gut, das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, es ist die Summe aller Bruchstücke, die mich letztendlich dann dazu bewogen hat, dieses Buch zu schreiben. Aber es ist tatsächlich, eigentlich sind es Kaleidoskope oder auch Memoirs von anderen Menschen, die mich inspiriert haben zuallererst einmal. Also ich lese seit vielen Jahren sehr gerne Memoirs im englischsprachigen Raum. Das wirst du wissen, sind die sehr viel populärer als im deutschen Raum noch. Vielleicht ändert sich das jetzt auch. Und ich bin ein großer Fan von unterschiedlichen Memoirs, vor allen Dingen aber von schwarzen Frauen. Mich hat Roxane Gay, ihr Memoir heißt Hunger, sehr, sehr, sehr zutiefst beeindruckt. Aber auch von Tarana Burke, von Viola Davis, Maya Angelou. Und was die für mich gemacht haben, ist, einen Resonanzraum zu eröffnen. Einen Blick in eine bestimmte Zeit, in einen bestimmten Raum, in einem bestimmten Kontext aus der Perspektive einer bestimmten Person und einen Raum, in dem man, einen lesbaren Raum, in dem man reingehen kann. Und ich glaube, das ist das, was mich inspiriert hat. Gar nicht mal nur mein eigenes Leben.
Genau, dein Buch ist nämlich keine Autobiografie, sondern eben, wie du gerade schon sagtest, ein Memoir. Und ein Memoir eben, das erzählt nicht das ganze Leben von vorne bis zu dem Zeitpunkt, wo man eben den Text schreibt, sondern man wählt quasi bestimmte, vielleicht Abschnitte aus. Man stellt die eigene Geschichte in einen historischen Kontext, in die große Zeitgeschichte. Und bei dir, damit fängst du auch an, ist es sehr interessant, du bist in der DDR geboren, 1980 in Leipzig. Wie erinnerst du dich an deine Kindheit in Leipzig, in der DDR damals?
Ja, ich würde noch eine Ergänzung machen zu dem Memoir. Was es auch besonders macht, ist, dass es ein bisschen eine schriftstellerische Freiheit hat. Also man kann das auch so ein bisschen wie einen Roman schreiben oder essayistisch oder so. Und das fand ich irgendwie auch total, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Woran erinnere ich mich in Leipzig, hast du gefragt?
Genau, ja.
Ach ja, an ganz viel natürlich. Aber wenn ich so wieder durch dieses Kaleidoskop schauen würde, von dem wir am Anfang gesprochen haben, mit dem ich auch in dem Buch beginne, dann wäre das auf der einen Seite ein Mikrokosmos. Das ist der Altbau, in dem ich mit meiner Mama gelebt habe. Eine große Wohnung, die, ich weiß nicht, für alle, die das vielleicht nicht wissen, also Altbauten wurden überhaupt nicht gut saniert in der DDR. Also das war nicht besonders schön, aber es war sehr groß und mit sehr viel Liebe von uns eingerichtet, aber sehr improvisiert. Und das war ein Raum des freien Denkens, ein Raum der Kreativität, ein Raum, wo sehr viele Menschen ein- und ausgegangen sind, nämlich Kommilitoninnen von meiner Mutter. Meine Mutter war 18, als sie mich geboren hat und war dann Studierende. Und ja, ein Ort mit unterschiedlichen Perspektiven, ein Ort der Freiheit und das alles inmitten einer Diktatur. Also sobald ich die Tür aufgemacht habe, bin ich in diesen sehr gleichgeschaltene DDR gegangen, sehr dogmatisch und ja, eben diktatorisch. Und es wäre so der eine Spot und der andere wenige hundert Meter davon entfernt, meine Großeltern, die einen Raum geboten haben, in dem ich mich sehr sicher gefühlt habe, der sich auszeichnete durch gewisse, durch mehr Regeln und eine gewisse Disziplin und auch mehr Strenge, aber auch durch einen sehr, ja, liebevollen, warmen Ort.
Du hattest gerade deine Mutter erwähnt und diese Altbauwohnung, in der ihr dann gelebt habt. Was ich ganz schön fand, du hast deine Mutter auch so beschrieben, dass sie eine Person war, die sehr gerne Mäntel getragen hat. Und zwar bunte Mäntel, einer ist lila. Das hebt sich ja dann vielleicht auch so ein bisschen ab vor der, wie man sich das vielleicht auch vorstellt, DDR-Plattenbau, die graue Eintönigkeit vielleicht auch etwas. Was war denn deine Mutter für eine Frau? Wie hat sie sich quasi in ihrem lila Mantel abgehoben von dieser DDR-Kulisse?
Ja, also genau, in meiner Erinnerung war die DDR oft grau. Und wer Leipzig kennt, also wir haben in der Südvorstadt gelebt, das ist nicht unbedingt, das war gar kein Plattenbau, das waren viele Altbauten, aber eher, also es ist sehr heruntergekommen oder schlecht instand gehalten. Ja. Und ja, meine Mama hatte diesen einen lila Mantel und das war eben ein Mantel aus dem Westen, deswegen hatte er auch so eine knallige Farbe. Meine Mama war sehr dünne, sehr große oder ist eine sehr große Frau, also über 1,80. Sie ist jemand, der schon sehr früh, also schon in ihrer Teenagerzeit, sehr kritisch und sehr politisch geworden ist und sehr kritisch, was die DDR betrifft, die sich ja sehr früh schon eingesperrt gefühlt hat, sehr stark und Fragen gestellt hat, unbequeme, und hat eben auch gemerkt, dass das Konsequenzen hat, bis hin also auch gefährliche Konsequenzen. Und ja, eine Frau, die jetzt in der Presse auch immer wieder Regimekritikerin genannt wird, weil sie das war, ja, die eigentlich Gesang studieren wollte, klassischen Gesang, und dann aber Mathematik studiert hat, weil sie zu dem Zeitpunkt gedacht hat, sie wird eventuell mit mir dann nach Tansania gehen können irgendwann, was dann nicht passiert ist.
Wo dein Vater eben, das genau für den Kontext. Genau, dein Vater, der kam nämlich als Gaststudent aus Tansania in die DDR, aber er musste die DDR wieder verlassen, als du, also er hat eben dann mit deiner Mutter eine Familie gegründet, du bist auf die Welt gekommen und er musste die DDR verlassen, als du 2 Jahre alt warst. Warum konnte er denn nicht bleiben und was hat es für euch als Familie bedeutet?
Ja, also die DDR hat ja, sag mal, nach außen, auch nach innen, sehr performativ diese vermeintliche Völkerfreundschaft gelebt. Ne? Also mit allen Staaten, die auch entweder sozialistisch angehaucht oder durch und durch sozialistisch waren, versucht, Freundschaften zu etablieren. Und ein Akt dieser Freundschaft, in Anführungsstrichen alles bitte immer, war quasi Studierende einzuladen, dass sie in der DDR studieren oder eben auch GastarbeiterInnen zu holen. Und mit Tansania gab es eben so ein Agreement, dass dann sogenannte Elite-Studenten, es waren vorrangig Männer, deswegen gender ich an der Stelle nicht, in die DDR kommen durften und dort studieren. Aber es war ganz wichtig oder es war überhaupt nicht vorgesehen, dass diese Männer oder diese Menschen, die dann gekommen sind, also ich will jetzt auch gerade die Frauen, die da waren, natürlich nicht wegsprechen, also die Studierenden, dass die Freundinnenschaften gründen, geschweige denn Familien gründen, sondern das Ziel war, sie studieren und gehen danach auch sofort wieder, unabhängig davon, ob sie Familie hatten oder nicht. Und da hatten sie auch keine Wahl, also sie mussten gehen. Und dementsprechend musste mein Vater, ich glaube, da war ich ungefähr 2, erstmal in den Westen und hat dort noch promoviert auf Privatstipendium hin und ist dann wieder zurück nach Tansania gegangen.
Und was hat das für euch als Familie bedeutet?
Naja, also es hat auf jeden Fall einen Bruch bedeutet, ist ja klar. Und also ich glaube, meine Mutter hat lange überlegt, ob sie hätte mitgehen können, aber dann wäre klar gewesen, sie darf nicht wieder zurück. Und sie war 20, sie war oder 19, 20, sehr jung, mit Kind und dann der Option, nach Tansania zu gehen, ein Land, was sie nicht kennt, wo sie die Sprache nicht spricht und wo sie auch, wie gesagt, keine Option hätte, zurückzukommen. Und das hat, glaube ich, hat an der Beziehung genagt und ja, an dieser Entscheidung oder auch überhaupt, weil ja die Liebe dann geendet hat, hat dieser Traum dann geendet. Und für mich hat das halt bedeutet, dass die eine schwarze Bezugsperson familiär, die ich hatte, gegangen ist.
Und du bist dann mit deiner Mutter eben geblieben. Du hast von der Altbauwohnung erzählt. Die nennt sie immer so ein bisschen so ein kleines Mikrokosmos. Also du hast beschrieben, wie voll die immer war, dass da Künstler und Künstlerinnen, Menschen, Freunde ein- und ausgegangen sind. Ein Ort voller politischer Diskussionen auch, quasi im Geheimen, muss man ja eben auch sagen. Wie hast du dich da als Kind an diesem Ort gefühlt? Was hat dir dieser Ort oder dieser Mikrokosmos mitgegeben?
Ja, der war wunderbar. Also ich bin da sehr aufgegangen da drin, weil ich mich da in diesem, anders als außerhalb dieses Mikrokosmoses, wo ich immer geandert wurde, also die andere war und mich legitimieren musste, erklären musste, vielleicht auch konfrontiert war mit Rassismen und Ausschluss und Zugehörigkeitsfragen, habe ich mich in diesem Mikrokosmos, in dieser Altbauwohnung sehr gesehen und gehört gefühlt. Und ich musste keinen Mittagsschlaf machen. Das fand ich als kleines Kind auf jeden Fall auch toll, im Gegensatz zu dem Kindergarten oder bei meinen Großeltern. Ich durfte oft bis spät auch wach bleiben und vor allen Dingen durfte ich auch mitsprechen und mitdiskutieren. Ich habe keine Ahnung, was ich da wirklich zu beigetragen habe zu diesen Diskussionen, aber ja, ich war einfach mit dabei und ich habe es auch sehr genossen, mit diesen erwachsenen Menschen zu sein, weil die sich einfach auch für mich viel Zeit genommen haben und weil ich dort ganz früh einfach gelernt habe, dass es ganz viele unterschiedliche Lebensentwürfe und Perspektiven gibt. Meine Mutter hat auch mit einer Frau zusammengelebt und war in einer Beziehung mit einer Frau, nachdem sie mit meinem Vater nicht mehr zusammen war. Sie hatte eine schwarze beste Freundin. Und das waren alles Dinge, die irgendwie außerhalb dieses Mikrokosmos so tabuisiert waren und die da drin aber gelebt wurden und geliebt und gefeiert wurden. Und das hat mir auf jeden Fall nach innen sehr viel Stärke gegeben.
Und nach außen, das hast du gerade schon, dass dieses Wort verwendet, dieses geandert werden als Kind. Du beschreibst in deinem Buch oder in deinem Memoir trotzdem zu Hause auch, dass du so eine Art Chamäleontaktik entwickelt hättest, die du über die Jahre präzisiert hast als Kind. Was hat das konkret bedeutet?
Ja, also ich glaube, das ist unterbewusst, ne? Das habe ich mir jetzt, da habe ich mich nicht für entschieden. Aber ich glaube, das kennen mit Sicherheit auch viele marginalisierte Menschen, Menschen, die nicht in diese vorgeschriebenen Normkategorien von Gesellschaft passen, dass man als Kind sehr schnell lernt, wie bestimmte Kontexte und Räume funktionieren. Also durch eine, ja, durch eine Art Radar, der dann entsteht, um zu gucken, ist dieser Raum, in dem ich hier bin, sicher? Fühle ich mich hier? Kann ich hier sein? Darf ich hier dazugehören? Und das bedeutet aber, dass man selbst ein Stück weit verschwinden muss, wenn man sich, sag ich jetzt mal, überanpasst oder versucht, überanzupassen. Das ist eigentlich das, was das Chamäleon macht. Das versucht, sich überanzupassen. Und das bedeutet, dass man auch etwas von sich hergeben muss. Und ich habe als kleines Kind dann zum Beispiel, weiß ich nicht, mein Pausenbrot verschenkt oder meine Spielsachen. Also auch so Dinge, die ich natürlich heute total kritisch finde, aber die damals meine Strategie war, mit bestimmten Situationen umzugehen und dazuzugehören und quasi den vermeintlichen, in Anführungsstrichen, Makel oder das, was mich so anders, in Anführungsstrichen, gemacht hat, nämlich meine Hautfarbe, meine Haarstruktur, irgendwie wieder gut zu machen. Auch das in dicken Anführungsstrichen.
Mhm, ja. Ja, du beschreibst auch in deinem Buch, als du eingeschult wurdest 1986, da hast du dich über das blaue Pioniertuch gefreut, deine Mutter weniger. Warum? Was hat dieses Tuch bedeutet?
Ja, also ich meine, alle, die in der DDR gelebt haben oder auch die Erzählungen kennen, wissen, dass das natürlich ein Zeichen war auch des Dazugehörens, weil wenn du in die Schule gekommen bist, hast du halt ein Pionierhemd bekommen oder ein Pionierhemd und ein Pioniertuch, ein blaues Tuch bekommen, später dann ein Tillmann Pionierhemd in Rot und es zeigte, du bist halt Teil des Kollektivs und darum ging es ja. Und für mich hat das in dem Moment eben etwas symbolisiert, wo ich gedacht habe, ah, das ist jetzt ein Merkmal, dass auch ich dazugehöre. Meine Mutter hat diese politische Indoktrinierung dahinter, hat auf die reagiert, die mir als Kind natürlich nur, also nicht bewusst war oder beziehungsweise auch dann in dem Moment auch nicht wichtig, sondern für mich war wichtiger, dazuzugehören. Und meine Mutter hat das aber sehr kritisch gesehen und wir haben da so ein bisschen hin und her gekämpft. Das Pionierhemd musste man kaufen, oder ich weiß nicht mehr, ob man es gekauft hat oder geschenkt bekommen, das weiß ich nicht mehr. Jedenfalls, das war klar, dass ich das habe, aber ich wollte am liebsten auch noch den blauen Rock und dann Strumpfhosen und so weiter. Und da hat sie sich quergestellt, das gab's nicht.
In deinem Buch ist es auch so, dass, und nicht nur in deinem Buch, auch in deinem Leben, Frauen eine wichtige Rolle spielen. Also wie deine Mutter, von der wir jetzt einiges erfahren haben, auch deine Oma, die nennst du Omel oder Ommel, ich bin mir nicht sicher, wie man es richtig...
Omel,
ja. Omel, genau. Ja. Ja. Man spricht ja gerne, ich finde es immer so ein bisschen flott dahergesagt, von den starken Frauen so, die es gibt, aber ich hatte den Eindruck, bei deiner Mutter, bei deiner Oma, da passt der Ausdruck ganz gut. Was haben dir denn diese Frauen mitgegeben?
Ja, wahnsinnig viel natürlich. Und ich bin da auch unfassbar dankbar. Es sind die beiden, aber Frauen haben mich, unterschiedlichste Frauen begleiten mich bis heute, also in Freundinnenschaften, in der Literatur, in Begegnungen und eben auch familiär. Diese Frauen haben mich inspiriert, die haben mir Resilienz mitgegeben, die haben mir Kraft mitgegeben natürlich, die haben aber auch ein Improvisationstalent mitgegeben und eine ganz klare, vor allen Dingen auch durch meine Mutter, dass Verständnis, dass wir alle politische Wesen sind und dass wir Dinge nicht unbedingt hinnehmen müssen, nur weil irgendjemand in Anführungsstrichen da oben sagt, dass sie richtig sind, dass man Dinge hinterfragt, dass man für eine Demokratie, dass das etwas ist, was, wofür man kämpfen muss und wo man sich einbringen muss. Und das ist nicht etwas, was man einfach nur hat. Und ja, Zuversicht und viel Humor und viel Lachen. Also die Frauen in meiner Familie, die haben auf jeden Fall, also das, die konnten nicht verhindern, dass ich in meinem Leben auch viele schlimme Dinge erlebt habe, Verlust oder Nahtoderfahrungen, Rassismus, sexualisierte Gewalt, Missbrauch. Aber sie haben immer ein Umfeld, ein Zuhause geschaffen, in das ich zurückkehren konnte, wo ich aufgefangen wurde, wo ich wieder stark umarmt wurde, gelacht haben gemeinsam, wo ich wieder Kraft sammeln konnte. Und dafür bin ich unendlich, unendlich dankbar.
Also haben Sie dich vielleicht auch quasi feministisch geprägt, ohne dass Sie dieses große Wort vielleicht verwenden würden?
Also meine Mutter ist auf jeden Fall Feministin, auch in der Selbstbezeichnung, auf jeden Fall, schon seit ich sie kenne. Und meine Großmutter vielleicht ist da eher zögerlich mit dem Begriff, aber definitiv. Also ich habe nie in Frage gestellt, dass Frauen und Männer gleichwertig sind. Natürlich bin ich auch geprägt von dieser sexistischen Gesellschaft, gar keine Frage. Aber ich hatte immer ein großes Selbstverständnis und wusste um die Kraft und Stärke, aber auch um die Verletzlichkeit von Frauen. Also das war immer klar.
Du hattest es vorhin schon gesagt, dass die DDR viel Kontakt gepflegt hat, quasi internationale Kontakte in die nicht westliche Welt, also auch nach Ländern wie Syrien, Angola, Kuba, Indien, Vietnam, und dass auch viele Arbeitsmigranten aus diesen Ländern waren eben in der DDR. Und gegen diese Menschen gab es natürlich auch Übergriffe. Also die DDR hat sich selber als antifaschistischer Staat definiert, in dem es laut Staatsdoktrin keinen Rassismus geben konnte. Und einer der bekanntesten Übergriffe, der hat kurz nach der Wiedervereinigung stattgefunden, das waren die rassistischen Ausschreitungen in Hoyerswerda. Du hast gerade beschrieben, wie du als Kind geandert wurdest, um nochmal dieses Wort aufzugreifen. Wann hast du verstanden oder wann hast du quasi dieses Wort dafür, dieses große Wort Rassismus, wann hast du das zum ersten Mal gehört? Wann hast du das quasi in Beziehung bringen können zu den Erfahrungen, die du gemacht hast als Kind schon?
Okay, das sind ja zwei Fragen. Also das eine ist, wann habe ich es das erste Mal gehört, und das mit Sicherheit irgendwann als Kind. Ne? Also ich wusste natürlich, dass es Rassismus gibt. Ich wusste auch, dass explizite Gewalt sich rassistisch äußern kann, also dass es rassistische Gewaltvorkommnisse gibt. Ich wusste, dass es sehr, sehr schmerzhafte rassistische Begriffe gibt. Ich hatte überhaupt keine, oder wir alle hatten keine Sprache für die Gesellschaft, ja auch nicht, für Alltagsrassismus, ja, für sogenannte Mikroaggressionen, für den täglichen Rassismus, den man in Kinderbüchern findet, in Schulbüchern, in Witzen, in unserer Sprache. Sprache und so weiter. Dafür hatte ich überhaupt keine Sprache. Da habe ich ganz lange geglaubt, dass mit mir irgendwas nicht stimmt. Weil es eben, was man nicht sprechen kann, ist ja auch nicht real. Das heißt, ich habe gedacht, mit mir ist was komisch. Und dass ich Rassismus kennengelernt habe oder dass ich verstanden habe, dass diese Erfahrungen, die ich mache, Zeit meines Lebens, etwas mit Rassismus zu tun haben und dass das wahre Problem Rassismus ist und nicht ich, das habe ich erst, da war ich Anfang 20, wieder in Leipzig nach einiger Zeit in Berlin. In Gesprächen zuerst mit anderen, damals haben wir uns Afrodeutschen, vor allen Dingen Frauen, da habe ich das kennengelernt oder langsam Schritt für Schritt verstanden.
Genau, dann sind wir dann in Leipzig wieder in deiner Studienzeit. Da würde ich nochmal zurückkommen dahin. Deine Mutter hat ja dann auch kurz vor der Wende einen Ausreiseantrag gestellt. Also 1988, da seid ihr beide nach West-Berlin ausgereist und ihr hattet nur 24 Stunden Zeit, um die DDR zu verlassen. Also man versteht jetzt auch, warum deine Mutter das gerne tun wollte. Wie erinnerst du dich denn an diesen Tag? Also wie überrumpelt warst du als Kind?
Also ich glaube, wichtig ist zu sagen, dass sie den Ausreiseantrag nicht kurz vor der Wende gestellt hat, sondern schon mehrere Jahre davor. Ja, und es ist ja so gewesen, dass man den stellen konnte und sich damit auch, ja, offensichtlich auch unbeliebt gemacht hat, also es schon signalisiert hat, hier, ich bin eigentlich, ne, gegen diesen Staat, dann vielleicht auch schon staatsfeindlich irgendwie, weiß ich nicht, notiert wurde irgendwo. Und dann begann das große Warten. Von diesem Warten habe ich nicht viel Erinnerung. Ich weiß, dass meine Mutter mir das gesagt hatte, aber als Kind, ne, was sind 2 Jahre, ist ja ein Riesen, oder 3 Jahre ist ein Riesenzeitsprung. Das hat man nicht die ganze Zeit auf dem Schirm. Und dann kam dieser Brief und in diesem Brief stand, man hat genau vier oder wir haben genau 24 Stunden Zeit. Und ich habe nur so kleine punktuelle Erinnerungen, also von der Schule nach Hause kommen und dann im Zug sitzen mit meinem Großvater. Was ganz spannend ist und vielleicht auch viel darüber aussagt, wie überwältigend diese Situation war für uns alle, ist, dass ich für das Buch natürlich auch auf die Erinnerungen der anderen Menschen in meinem Leben angewiesen war und nicht nur an meine eigenen Erinnerungen zurückgreifen konnte. Und ich habe meine Großmutter und meine Mutter gefragt und auch mein Großvater, und keiner von uns erinnert sich an den Moment des Abschieds voneinander. Und ich glaube, das sagt sehr viel darüber aus, ja, wie groß oder überwältigend oder schmerzhaft dieser Moment war. Ich erinnere mich an die ersten Momente im Westen und ja, und an dieses, an so ein Gefühl von Vorfreude, aber auch Angst und auch Trauer und Nervosität, also so ein großes Konglomerat aus ganz vielen verschiedenen Gefühlen, auch gespiegelt von den Erwachsenen um mich herum.
Ihr habt ja dann in West-Berlin nach einiger Zeit in Kreuzberg gelebt. Es war ja natürlich nochmal, also nicht nur in West-Berlin, sondern auch Kreuzberg im Speziellen hat sich natürlich sehr unterschieden von dem Leipzig in der DDR, wie du es kennengelernt hast. Die Welt sah anders aus, du hattest auch Mitschüler, Mitschülerinnen und Nachbarn, die sahen quasi vielleicht auch anders aus als die Menschen, die du in Leipzig gesehen hast. Was war denn alles anders?
Also ich glaube, Kreuzberg der Ende 80er, Anfang 90er Jahre wäre auch für jemanden, der jetzt aus einem kleinen Dorf in Bayern gekommen, dahin gezogen wäre, schon auch anders, sage ich jetzt mal. Berlin war ja eine Stadt mit dieser riesigen Wunde, die dann später eine Narbe wurde, quer durch die Stadt. Kreuzberg lag quasi am Rand von dieser Wunde, von der Mauer. Und das war ein Ort, ein Sammelsurium von Menschen, die, ja, kreativen Leuten, People of Color, schwarzen Menschen und ein sehr, ich würde sagen, ein sehr, ich fällt jetzt nur das englische Wort vibrant ein, vibrierend und aufregend und aber auch ein Stück weit beängstigend. Es gab eine aktive Drogenszene am Kottbusser Tor. So, und gleichzeitig waren es natürlich genauso wie überall einfach Menschen, die ihren Alltag leben wollten, die Familien gegründet haben, die zur Arbeit gegangen sind, zur Schule. Was sich unterschieden hat strukturell, war, dass es keinen Hort gab, also keine Betreuung. Das heißt, ich wurde ein Schlüsselkind und habe mich dann mit den ganzen anderen Schlüsselkindern, die ich kennenlernen durfte, dort zusammengetan.
Und diese Schlüsselkinder, ich glaube, was ganz interessant war, war, dass du eben auf Kinder getroffen bist, deren Eltern, Großeltern eben auch aus, was ich, verschiedenen Ländern der Welt kamen, also die eine Migrationsgeschichte haben. Hat dich das auch irgendwie etwas mit dir gemacht, dass da vielleicht Kinder waren, die eben ja nicht nur Anna heißen und vielleicht die deren Eltern schon immer in Deutschland gelebt haben, sondern dass du auch Kinder aus anderen quasi Kulturkreisen und Welten kennengelernt hast?
Ja, aber also wichtig ist zu sagen, auch die DDR wird immer so weiß imaginiert. Also ich habe da gelebt und ich bin nicht weiß. Und natürlich gab es eben auch andere nicht weiße Menschen, auch in der DDR. Das war jetzt für mich per se nicht per se was Neues. Ja, also meine Mutter hatte, wie gesagt, eine schwarze Freundin. Ich hatte eine schwarze Freundin in der DDR. So, und ja, natürlich gab es in Kreuzberg oder in Berlin generell mehr People of Color und schwarze Kids und auch Erwachsene und so. Und das fand ich auf jeden Fall toll. Was aber, glaube ich, total wichtig ist, was manche Menschen manchmal oder vielleicht auch einfach nicht wissen. Also Rassismus gab es auf allen Seiten in Deutschland, überall. Also auch im Kreuzberg der 80er, 90er Jahre. Und die Anwesenheit von schwarzen Menschen, People of Color, hat jetzt nicht dazu geführt, dass es dort keinen Rassismus gab.
Worüber du auch schreibst in deinem Buch, ist die Zeit in West-Berlin und die Zeit, wo du dann in die Pubertät kommst und dein Körper sich verändert. Du nennst es oder du beschreibst es als ein Verrat, der dein Körper an dir begeht. Wie meinst du das?
Ja, also mein Körper hat sich verändert. Ich bin in die Pubertät gekommen. Es hat sehr früh angefangen. Ich war 10, kurz bevor ich 11 geworden bin, und habe auch meine Periode bekommen und hab Brüste bekommen und relativ schnell. Und was sich verändert hat eigentlich, war neben meinem Körper, war eben die Blicke, war mein Umfeld, und ich meine auch im öffentlichen Raum, also der Male Gaze, sagen wir heute, der quasi nicht mehr auf mich geschaut hat, auf das Kind, das ich eigentlich war, sondern ja, eine Art, im Buch sage ich, so eine Art Geilheit, aber auch gepaart mit so einer Art kolonialen Neugier. Also, und das hat mich total verunsichert, weil diese Blicke auch kamen von Menschen, die mir sehr nah waren oder die ich für mich wichtige Bezugspersonen waren. Also nicht innerhalb von meiner Familie, aber schon im größeren Kontext und natürlich auch im öffentlichen Raum. Und den Schluss, den ich gezogen habe, auch weil wir gesellschaftlich heute fangen wir so langsam an und es wird irgendwie durchgekämpft, durchgeboxt von vielen tollen, vor allen Dingen Frauen, dass wir eine Sprache dafür entwickeln, für dass wir sowas haben wie Male Gaze, so wie Queer Konsens, für Alltagssexismus. Und das gab nicht. Meine Mutter war Feministin, ganz klar, aber auch sie hatte keine Sprache für all das, was sexualisierte Gewalt im Kleinen und im Großen ausmacht. Und deswegen habe ich den Schluss gezogen, dass etwas mit mir eben wieder mal nicht in Ordnung ist und habe das Gefühl gehabt, mein Körper verrät mich. Und was natürlich fatal war.
Was natürlich auch fatal war, du hast es gerade angedeutet, wenn eben vielleicht Leute, zu denen du ein gutes Verhältnis hattest, plötzlich dich mit eben einem anderen Blick angeguckt haben, mit einem sexualisierten Blick, mit einem ja vielleicht auch fetischisierenden Blick dich angeguckt haben. Und du hast da so einen Begriff, der wichtig ist in deinem Buch oder auch für dein Leben, nämlich der Begriff der Gleichzeitigkeit. Welche Dinge sind in deinem Leben damals quasi gleichzeitig zusammengekommen?
Ich glaube, alles, also das Leben an sich besteht aus Gleichzeitigkeit. Ich glaube, mein Wunsch mit diesem Buch ist unter anderem auch eine richtige Ode an die Gleichzeitigkeit zu senden. Und weil wir so auch in sehr so polarisierenden Zeiten leben, ne, wo wir so binär denken. Und ich glaube, eigentlich ist fast jeder Raum und jeder Kontext und jedes Leben vor allen Dingen geprägt von Gleichzeitigkeiten. Gleichzeitigkeiten, die sich durch mein Leben ziehen, ist auf der einen Seite natürlich die rassistische Erfahrung, eine sexistische Erfahrung, Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt, Missbrauch und Gewaltbeziehung. Aber es ist auf der anderen Seite auch, ja, also ein Leben, was geprägt war von starken, tollen, inspirierenden Frauen aus meiner Familie, aber auch weit darüber hinaus. Ein Leben der Selbstermächtigung, Widerstand, von unfassbarem Glück, viel Freude, tollen FreundInnen. Und ja, die Zeit damals, vor allen Dingen in der Pubertät, war sehr geprägt von diesen permanenten Gleichzeitigkeiten. Aber ich glaube, das ist eben nicht nur diese Zeit. Ich glaube, das ist einfach für alle immer so.
Wenn du sagst, dass es wichtig ist, um über rassistische oder auch sexistische Erfahrungen sprechen zu können, eben braucht man eine Sprache, braucht man die richtigen Worte. Wo hast du denn einen Ort gefunden, in dem du auch in den Austausch gehen konntest, um quasi über diese rassistischen Verletzungen und Erfahrungen sprechen zu können? Wann und wo hast du diesen Ort gefunden für dich?
Ja, da haben wir vorhin ja schon kurz dran gekratzt. Das war dann wieder in Leipzig. Ich habe da studiert und war dann junge Mutter selbst auch und bin wieder nach Leipzig gegangen. Nach einer, es war eine Art Flucht aus einer Gewaltbeziehung heraus zu meinen Großeltern und habe dort neben ganz wunderbaren Freundinnen und Studium und so weiter auch eine, ich sag mal, meine zweite, erste schwarze Freundin kennengelernt, mit der ich dann zaghaft, vorsichtig und dann aber auch wütend und sehr leidenschaftlich wir über unsere Erfahrungen gesprochen haben. Und nicht nur mit ihr, sondern mit mehreren anderen Schwarzen, vor allen Dingen Frauen, aber auch einige Männer. Wir waren Studierende, wir saßen stundenlang in Cafés, haben geraucht. Dieses eine war das eine Jahr, in dem ich geraucht habe. Und wahnsinnig viel Kaffee getrunken und ganz heftig diskutiert. Und über diese Gespräche habe ich verstanden, dass das, was ich erlebe, seit ich auf dieser Welt bin, was auch mein Kind jetzt erlebt, ist etwas, was ist nicht meine Schuld, sondern hat einen Namen. Der Name ist Rassismus. Das ist was Kollektives, das ist was Strukturelles. Das hat mich befreit. Es hat mich auch traurig gemacht und wütend, verzweifelt, aber es hat mich auch empowert. Und ich habe auch Literatur kennengelernt und das war total wichtig, nämlich Widerstandskultur. Also ich habe verstanden, es gibt schon, solange wie es Rassismus gibt, seit vielen Jahrhunderten von Jahren, gibt es eben auch schwarze Menschen, Menschen of Color, die sich antirassistisch positionieren und an ihrer Seite natürlich auch weiße Menschen, aber die eine ganze Widerstandsliteratur entwickelt haben. Ich habe angefangen, Frantz Fanon zu lesen, ich habe James Baldwin gelesen, Toni Morrison, aber auch deutsche schwarze Widerstandskultur, Farbe bekennen, ein zentrales Werk. Und das hat mir nochmal, also auch in der Frage der Zugehörigkeit, eine größere Klarheit darüber gegeben, dass natürlich auch Menschen wie ich zu dieser Gesellschaft gehören und zwar auch schon lange, lange vor mir und diese Gesellschaft mitgeprägt haben.
Und heute, da bist du eben, wie ich es eingangs sagte, eine wirklich sehr bekannte Trainerin, Aktivistin und Autorin für rassismuskritisches Denken. Wie ist es denn für dich als Trainerin, wenn du diese Workshops gibst, ich weiß nicht, in Unternehmen oder Teams? Wie erreichst du denn Leute, die sagen, ich bin kein Rassist? So, ich denke so nicht, ich habe das nicht gesagt, das sind immer die anderen quasi.
Ja, ich mache mal eine ganz kurze Mini-Genese. Ich habe angefangen diese Arbeit vor 15 Jahren und meine erste Zielgruppe war Eltern von schwarzen Kindern. Das lag auch dran, dass ich eben selber Kinder hatte und gemerkt habe, Mensch, diese Erfahrungen, die meine Kinder machen, die sind die gleichen, die ich auch gemacht habe und mir fehlt immer noch eine Sprache und ich werde einfach wütend und dieser Frust frisst mich von innen auf. Und dann habe ich diese Workshops begonnen und die wurden sehr, ja, toll aufgenommen und von dort aus entstand so eine Art Empfehlungsmanagement. Und dann haben wir jetzt in den letzten 15 Jahren tatsächlich, ich sage wir, weil ich seit 10 Jahren mit meinem Mann auch zusammenarbeite, wir in Deutschland, im gesamten Dachraum, in der Schweiz, in Österreich, aber auch in den USA, in England, in eigentlich allen gesellschaftlichen Bereichen arbeiten dürfen. Und jetzt musst du tatsächlich, ich wollte die Frage nicht vergessen, aber jetzt sag mir bitte nochmal, was genau deine Frage war. Meine Genese war zu lang.
Genau, das ist interessant, also der Hintergrund, wie du da hingekommen bist. Und meine Frage war, wenn wir jetzt quasi in einem konkreten Ort sind, in so einer Workshop-Situation, und dann sitzen da irgendwie einem 20 Menschen gegenüber, die irgendwie sagen, nee, Rassisten, das sind doch die anderen, aber ich doch nicht.
Ah, ja.
Wo fängt man da an?
Ja, also ich habe ja das Privileg inzwischen, dass ich nicht mehr in solche Räume gehe, wo die Abwehr einfach so enorm ist, weil ich gehe dahin, wo wir eingeladen werden, wo Menschen ein Interesse mitbringen, wo Menschen schon auch eine Idee davon haben und wissen, oh, das ganze Thema könnte schon auch was mit mir zu tun haben. Und also wir haben ein Workshop-Konzept entwickelt, was ich jetzt als Mentoren weitergebe an TrainerInnen, die ich ausgebildet habe, wo wir Menschen einen Tag lang quasi durch die Rassismuskritik durchführen. Das ist ein Sensibilisierungskonzept. Das beginnt mit einer historischen kleinen Aufarbeitung. Es beginnt mit Sprache. Beginnt mit diesem Verständnis. Also Ziel ist zu verstehen, RassistInnen gibt es natürlich. Die sind irgendwie im rechten Spektrum verortet. Aber wir alle anderen sind rassistisch sozialisiert. Und ich glaube, wenn man das versteht, das macht dich nicht zum schlechten Menschen und zum bösen Menschen, sondern es bedeutet einfach, dass du in dieser Welt groß geworden bist und die Rassismen, die überall sind, eingeatmet hast. Und wenn man dieses Verständnis entwickelt hat gemeinsam, was manchmal einhergehen kann mit vielen verschiedenen Emotionen, dann kann man sich auf die Suche begeben danach, wo diese Rassismen versteckt waren, wo finde ich die in meinen Denkmustern, in meiner Sprache, in meinem Alltag. Genau.
Du hast ja dieses Bild des Happy Lands, das hatte ich eingangs erwähnt. Und du beschreibst dann auch, dass das Happy Land quasi sowas wie eine Grenzpolizei hat. Also das sind dann vielleicht die Menschen, die ich mir gerade vorgestellt habe in meiner vorherigen Frage, eben Menschen, die man vielleicht auf ihre rassistischen Äußerungen oder Handlungen anspricht und die dann anfangen, sich zu verteidigen, anstatt sich zu entschuldigen und die eben dieses Strukturelle nicht anerkennen wollen. Was ich aber auch interessant finde, weil du gesagt hast, quasi die Rassisten, das sind dann die im rechten Spektrum, ist ja auch so eine klassische Abwehrhaltung, aber das ist quasi neben diesem offenen Rechtsruck, den wir als Gesellschaft gerade erleben, ja, hast du letztens gesagt, das spürst du auch so eine Art Aufatmen. Diesen Begriff fand ich total interessant. Was meinst du damit?
Ja, also ich habe auch von anderen gehört, dass sie das eben so spüren und fühlen, dass wir hatten ja 2020 nach dem Mord an George Floyd gab es so eine Art Momentum, also auch global würde ich sagen. Die Black Lives Matter Bewegung, die es übrigens auch schon lange vorher gab, aber die in dem Moment auch mainstreammäßig gesehen wurde und viel besprochen wurde und die viel erkämpft hat auch schon vorher, aber dann in dem Moment auch. In dem Moment hatte man das Gefühl, oh, es geht ein bisschen voran und rassismuskritische Themen kamen irgendwie in Mainstream-Diskurse und so weiter. Und was dann darauf folgte, das haben wir auch alle gesehen und kriegen wir alle mit, ist ein riesiger Backlash. Und das liegt, glaube ich, ein bisschen leider in der Natur der Sache, dass solche Backlashes oft folgen auf so ein Momentum von, sage ich mal, Progression, wo sich was entwickelt. Und innerhalb dieses Backlashes gibt es irgendwie Menschen, die sich dem total versperren, die sagen, ja, jetzt wollen wir jetzt gar nicht mehr und jetzt ist so. Und dann gibt es aber auch die Menschen, die so ein bisschen leise still werden und so eine gewisse Erleichterung verspüren. Ne? Also weil das natürlich, also so eine Weiterentwicklung, so eine Bewegung hat immer ein bisschen, oder hat viel damit zu tun, aus einer eigenen Komfortzone herauszukommen und was bei sich zu verändern und Sehgewohnheiten und Denkmuster zu verändern. Und das ist unbequem. Vor allen Dingen für die, die davon profitieren. Und ich glaube, ich spüre das in vielen Kontexten, dass es dieses Aufatmen gibt. Und dass der Backlash an sich ist schmerzhaft, aber das Aufatmen auch.
In diesem Jahr sind ja auch noch Landtagswahlen in Ostdeutschland, also in Sachsen-Anhalt und in Mecklenburg-Vorpommern. Und die Situation ist real, dass die AfD, eine rechtsextremistische Partei, dort die stärkste Partei wird und sogar an die Macht kommen könnte. Du warst gerade auf Rügen bei einer politischen Veranstaltung. Wie hast du die Stimmung dort wahrgenommen?
Ja, das war der Ostkongress der Grünen. Dort bin ich eingeladen worden, weil ich ja mein Buch geschrieben habe und eben auch über eine Ostperspektive mitbringe, eine schwarze Ostperspektive. Das heißt, ich war auf einem Panel eingeladen, wo es jetzt nicht primär um die Politik ging, sondern eher um, also natürlich hat alles immer miteinander zu tun, aber da ging es explizit in dem Kontext nicht um die Wahlen. Da ging es eher um das Thema Ostidentität und wir haben darüber nachgedacht und ich habe von meinem Buch gelesen, deswegen kann ich gar nicht so viel sagen, wie jetzt die Stimmung war. Es war sehr heiß. Es war 40 Grad. Aber ich hatte, ich hatte trotzdem das Gefühl von Engagement natürlich.
Aber, ja. Genau, aber wenn man über Identität spricht, ich habe mich auch so ein bisschen gefragt, weil du gerade auch quasi nochmal erwähnt hast, du bist in der DDR aufgewachsen, du hast prägende Jahre der Kindheit in Ostdeutschland verbracht. Wie bekannt kommt dir denn die aktuelle politische Stimmung vor? Eben vielleicht auch die Mentalität, die sich jetzt in diesen Wahlerfolgen der AfD spiegelt?
Das ist ja eine schwierige Frage. Also was ich sagen kann, ist, dass mich die Stimmung in ganz Deutschland schon so vom Gefühl her an die 90er Jahre erinnert. Ich kann es gar nicht so genau sagen, wieso, aber es ist diese Angst, die ich spüre bei mir oder auch bei Menschen in meinem Umfeld, diese Unsicherheit, das ist etwas, was mich sehr an die 90er Jahre erinnert.
Kannst du dir denn irgendwie erklären, was hinter diesem massiven Rechtsruck dort stecken könnte?
Naja, also ich bin keine Soziologin. Es gibt viele tolle Menschen, die sich damit auseinandersetzen. Ich könnte zum Beispiel verweisen auf Katharina Wader. Was ich aber total wichtig finde, ist, dass wir nicht so tun, als wäre Rassismus und Rechtsextremismus nur etwas, was im Osten vorkommt. Also ich finde so eine eindimensionale Erzählung vom Osten total problematisch, ohne dass ich jetzt sage, dass ich jetzt irgendwie das Problem relativieren will. Ich will aber auch sagen, dass zum Beispiel die AfD, also wenn ihr jetzt an Björn Höcke denkt, oder so, das ist jemand aus dem Westdeutschland. Und auch nach der Wende sind gezielt Neonazis und Nazis aus dem Westen in den Osten gekommen, wie so, ich sage es mal so, Rattenfänger. Und haben dort natürlich irgendwie ein Feld vorgefunden, wo sie dann auch fündig geworden sind. Ja, also nur, ich glaube, wir lösen das Problem nicht, indem wir da auch so binär denken und irgendwie denken, ja, die sind das Problem. Also ich glaube, das ist erstmal total wichtig. Rassismus ist ein gesamtdeutsches Problem.
Aber was mir da auch auffällt, ist, dass viele, also wenn wir beim gesamtdeutschen Problem sind, das Ganze mit einem gewissen Achselzucken hinnehmen. Warum? Fehlt da vielleicht auch so ein bisschen die Empathie?
Hast du dieses Gefühl? Also das ist spannend. Also ich bin, mit Sicherheit gibt's das. Ich will das überhaupt nicht absprechen. Ich bin dankbar, dass ich in vielen Bubbles und Kontexten unterwegs bin, wo Menschen mit sehr viel Angst in die Zukunft schauen und auch wo sehr viele Menschen sehr aktiv sind und unter anderem zum Beispiel auch im Osten. Also das, auch da finde ich eine heterogene Erzählung vom Osten wichtig. Es gibt im Osten viele Menschen, die auch unter Lebensgefahr teilweise tagtäglich kämpfen und den Rechten nicht das Feld überlassen wollen. Und was total wichtig wäre, ist, diese Menschen zum Beispiel anzuerkennen, diese Menschen zu unterstützen, auch strukturell, weil deren Unterstützung gerade irgendwie total flöten geht. Je nach Tagesform, weißt du, sehe ich mal mehr das, was du gesagt hast und mehr das andere. Und ich versuche, es gibt diese Behäbigkeit, es gibt natürlich diese Leute, die mit Achseln zucken irgendwie, keine Ahnung. Das ist natürlich erschreckend. Das ist auch ein Grund, warum wir da stehen, wo wir jetzt heute stehen. Ich entscheide mich aber ganz bewusst auch für mein eigenes Seelenheil momentan sehr intensiv, mich auf die Menschen zu konzentrieren, die dagegen ankämpfen, die im Kleinen und im Großen die Initiativen gründen, die aufklären, die ja Feste und Organisationen machen, die Parteiarbeit machen, all das und sich dagegen auflehnen.
Und gleichzeitig ist es ja so, dass die Bundesregierung die Förderung einstellt von Demokratieprogrammen, von Antirassismusarbeit, also die nicht einstellt, dass sie sie radikal überprüft. So. Und was bedeutet das dann eigentlich für die demokratische Kultur? Also vielleicht auch du als diejenige, die Workshops gibt, die da so etwas aufgebaut hat, die eben Bekannte hat, die in diesem Bereich tätig sind. Was bedeutet das für ihre Arbeit, wenn jetzt quasi von der Bundesregierung sowas quasi auf den Prüfstand gestellt wird?
Das ist natürlich fatal. Also mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Es ist fatal und natürlich ein furchtbares Zeichen.
Und selber zu deiner Arbeit. Ich habe einen Artikel gefunden in der Zeit von 2020. Da hast du gesagt, ich habe diese Hoffnung, dass wenn ich ganz, ganz, ganz viel arbeite, also wenn ich ganz viele Workshops mache, dass die Welt dann ein kleines bisschen besser wird. Ich weiß, das ist verrückt, vermessen, aber so bin ich, hast du damals in der Zeit gesagt. Kannst du diesen Satz jetzt im Jahr 2026 immer noch so sagen?
Ja, der hört sich auf jeden Fall vermessen an. Und momentan es ist schwierig, es kommt drauf an. Also ich weiß natürlich, dass, und ich bin dankbar für all die wunderbaren Menschen, die wir in unserer Arbeit treffen dürfen, kennenlernen dürfen, unterstützen und begleiten dürfen. Es hilft mir natürlich zu wissen, dass in den Räumen, in denen wir waren, sich vielleicht ganz klein, ganz mikroskopisch Dinge verändert haben. Und das freut mich sehr. Gleichzeitig bin natürlich auch ich ein Mensch und sehe, schaue in die Welt und weiß um meine winzige Existenz, weiß aber gleichzeitig, wie viele andere ganz wunderbare Menschen gibt. Also ich gehe ja zum Beispiel jetzt gerade aus dem aktiven Workshop-Leben raus, rein in Mentorin und bilde Menschen aus und ich sehe, was für kraftvolle, tolle Menschen da sind und die geben mir Hoffnung. Die geben mir auf jeden Fall Hoffnung und Zuversicht. Aber natürlich liegt es mir fernab, irgendwie meine eigene Existenz zu überhöhen.
Es gibt dieses tolle Zitat von Maya Angelou. Ich habe es leider nicht wortwörtlich im Sinne, aber da geht es darum, um Angst. Und Angst, die aber auch Wut oder vielleicht auch Mut erzeugt. Ich weiß nicht, ob du...
Du meinst das, wo sie sagt, dass man wütend sein soll.
Genau.
Wut ist wie Krebs, das frisst den Host.
Ah nein, dass man aus der Wut auch etwas...
Und dann sagt sie, wenn man quasi Wut in sich drin lässt, dann macht sie einen bitter und dann verbittert man. Aber dass man Wut sprechen kann und tanzen kann und singen kann und nutzen kann, also Wut als transformative Kraft, das hat mich lange, viele Jahre begleitet und Maya Angelou begleitet mich schon sehr lange und ihr Wirken halt sehr nach, finde ich. Und das war auch lange ein Antrieb. Momentan bin ich gar nicht so wütend. Also ich bin, glaube ich, jetzt in einer anderen Lebensphase. Ich bin nicht so wütend. Ich bin beobachtend. Ich bemühe mich um Zuversicht. Ich bemühe mich um meine Liebsten um mich herum zu haben und habe eine Art Transformation für mich jetzt festgestellt, weg von der Erklärerin, was ich seit vielen Jahren mit viel Hingabe und Kraft gemacht hat. Da hat die Wut mir auch gut geholfen. Und jetzt bin ich eher in einer Phase, wo ich zur Erzählerin, Storytelling mir gut tut. Und die Räume, die wir mit trotzdem zu Hause eröffnen in Lesungen, ich gehe im Herbst auch nochmal auf ganz große Lesetour, das sind Räume, die mir gerade sehr gut tun. Da darf auch Wut sein, aber da darf auch Versöhnung sein und Liebe und Zuversicht und eben die Gleichzeitigkeit der Dinge.
Die Autorin und Vermittlerin von Rassismuskritik, Tupuka Ogatet, ich danke dir sehr für das Gespräch.
Vielen Dank.
Am Mikrofon verabschiedet sich Christine Hartauer.